Hallo und herzlich willkommen zum Pile of Joy Podcast Folge 4. Ich bin der SZ und ich habe wieder in der Leitung den wunderbaren, leicht angeschlagenen, ihr werdet es gleich hören, Tiberion. Hallo Tibi.
Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Also, was mache ich denn für einen Eindruck für Leute, die mich nicht kennen? Letzte Woche verschlafen, komplett müde, ja, klang ich auch wie sonst was. Jetzt meine Stimme leicht angeschlagen. Das ist wirklich eine Ausnahme. Ich höre mich nicht immer so an. Ne? Und damit guten Abend.
Also ich sag mal so, bei 4 Folgen, die wir bisher haben, bei 50% hörst du dich jetzt irgendwie angeschlagen, müde, irgendwas an. Also es gilt noch zu beweisen, dass du dich nicht immer so anhörst.
Tatsächlich, ja. Ja, im Idealfall nehmen wir noch ein paar Folgen auf.
Ich meine, unsere Liste ist noch lang.
Die ist sehr lange. Ich kann ganz kurz reinschauen. Ich habe die gerade eben aufgemacht. Wir haben noch 109 Genres.
Ja, ich denke, wir werden noch ein bisschen miteinander zu tun haben.
Hoffentlich.
Ja, letzte Woche hatten wir ja das wunderbare Genre Action-RTS.
Oh ja.
Du hast was über Diplomacy is not an option erzählt. Ich habe was über Kingdom 80s erzählt. Ich habe mir ja tatsächlich, nach dem, was du mir erzählt hast, habe ich mir gesagt, ich installiere mir das mal, das Diplomacy is not an option. Habe ich auch gemacht. Dann habe ich es gestartet und dann kommt der Video, er erzählt das ja auch, so ein kleines Tutorial und so. Und was soll ich sagen? Ich hatte nach den ersten paar Schritten des Tutorials ist schon gefühlt jede Lust aus mir gewichen und ich habe es dann relativ schnell wieder sein lassen. Es ist, ich glaube, mein Problem mit diesen Art Spielen, um es mal ganz kurz jetzt noch zu sagen, obwohl es eigentlich in dieser Folge was anderes geht, aber mein Problem ist, glaube ich, das zwingt mich ja, bau jetzt hier irgendein Häuschen, damit ich da, keine Ahnung, irgendwelche Sachen ernte. Bau da ein Häuschen, damit ich Bäume fälle. Bau da was, damit ich dann das sammle. Und das ist so kleinteilig, dass ich mir denke, warum muss ich das denn machen? Ich kann nur damit spielen. Warum muss ich die Gebäude denn dann noch bauen? Warum passiert das nicht einfach? Ich glaube, ich bin da so, das hat sich schon im Tutorial so doll nach Arbeit angefühlt. Und dann muss ich ehrlicherweise auch sagen, wenn ich allein diese typischen Strategie-Interfaces sehe, ne, ich drücke dann auf so einen Bauknopf, dann kriege ich ganz viele Bildchen, wo ich mir entweder merken muss, was die Gebäude machen oder immer das Mouse-Over lesen. Ich glaube, ich bin einfach zu faul für dieses Genre.
Ich kann es wirklich gut nachvollziehen, ne? Also das ist ich glaube, das ist ja das Makromanagement, ne, dieses Großteilige, du baust jetzt hier deine Stadt auf. Ja,
diese Wirtschaft aufbauen.
Diese Wirtschaft aufbauen, genau. Das hat mich ja bisher auch immer abgeschreckt, ne? Wobei ich sagen muss, tendenziell bin ich eher Städtebauer als Kriegsführer, ja. Das heißt, wenn ich was mache, dann schon ganz gerne eine Stadt zusammenbauen, ne, so Anno oder sowas finde ich super. Aber dann gleichzeitig noch eine Armee befehligen, ne, das ist dann alles, ne, und dann musst du kämpfen und dann schreit's aber aus dem Dorf, oh, wir haben alle Hunger und dann wird jemand krank und dann ist die Seuche da und dann musst du ein Krankenhaus bauen, ne. Mich überfordert das sonst auch immer komplett. Also.
Weißt du, was dann die Lösung sein muss? Wir müssen sowas im Koop spielen und du kümmerst dich um den Städtebau. Und ich kümmere mich ums Kämpfen.
Ich habe wirklich überlegt, gibt es so ein Spiel? Ich würde es lieben, glaube ich. Das wäre ganz toll.
Ich glaube, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren ein Video gesehen, wo Leute StarCraft so gespielt haben.
Oh,
da haben die das zusammen gespielt. Einer hat halt nur die Basis gemacht und der andere hat sozusagen das Micromanagement mit den Einheiten gemacht.
Oh, super.
Also sowas gibt es und ich vermute mal, wenn man sich so ein bisschen näher damit befasst, ne, dann findet man auch vielleicht neuere Spiele, wobei das StarCraft wunderbar gut ist. Aber das wäre tatsächlich mal ein Experiment, das würde ich auch mal noch gerne wagen.
Hätte ich mega Lust drauf. Wir haben ja, wie sicherlich alle der Zuhörenden wissen, lächerlich viele Zuhörende. Ja, ganz, ganz viele Menschen überall auf der Welt hören uns zu.
Kennen wir noch alle Namen?
Ich kenne alle 3.
Sehr gut.
Kleiner Scherz, Grüße gehen raus. Ja. Ihr wisst, ihr, ne? Die Zuhörenden wissen, falls irgendjemand, der das gerade hört, von einem Spiel weiß, dass man im Koop spielen kann, bei dem das genauso ist, ne, bei dem der eine Spielende die Basis bauen darf und der andere die Armee führen darf, schreibt uns an unsere E-Mail, ne, wir haben eine E-Mail, feedback@pileofjoy.de, gerne da eine E-Mail hinschreiben, ansonsten in irgendeine Kommentarspalte wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hören solltet,
wir werden
einfach
es
reinschreiben. Einfach reinschreiben.
Ja, sehr, sehr gute Idee. Ja, also, aber Action-RTS war letzte Woche. Wir machen gar nicht so einen weiten Schritt ja dieses Mal. Wir beschäftigen uns heute mit der rundenbasierten Taktik. Ja, das ist natürlich ein Genre, damit kenne ich mich ein ganz kleines bisschen besser aus als mit dem Action-RTS. Jedenfalls spiele ich durchaus häufiger mal Spiele, die rundenbasierte Kämpfe haben und also rundenbasierte Modi, wo ich so Entscheidungen halt mit aller Zeit der Welt treffen kann. Sowas habe ich schon 2-3 Mal gespielt. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ne, wenn du sagst, rundenbasierter Kampf, witzigerweise auch nochmal ein extra Genre oder ein Subgenre auf Steam, das man finden kann, als Tag einfach. Ist aber eigentlich immer recht doll verbunden mit Turn-Based Tactics. Und klar, lass das bei Pokémon anfangen, ne? Das ist im Grunde ja auch schon rundenbasierter Kampf, ja.
Stimmt.
Aber eben auch sowas wie Baldur's Gate ist rundenbasierter Kampf, ne? Also, ne, das bedeutet ja einfach nur, du bist jetzt gerade dran, du kannst stundenlang überlegen und dann irgendwo hinklicken. Ja, und dann ist der nächste Gegner, ne, da ist der Gegner dran danach. Also das ist ja eigentlich nur, was rundenbasierter Kampf bedeutet. Also es gibt ja ganz, ganz viele Spiele, die genau so ein Kampfsystem nutzen.
Ja, vor 25 Jahren war ich auch in der Schach-AG. Und Schach ist doch eigentlich auch nichts anderes
als
rundenbasierte Taktik.
Es ist so. Das ist Turn-Based Strategy, wenn du so willst, ne? Absolut, ja. Wir können ja gerne mal ein bisschen aufdröseln, was Turn-Based Tactics, jetzt habe ich gerade Strategy schon gesagt, ne? Wir haben ja Turn-Based Tactics, das ist eigentlich auch wieder so ein Subgenre von den allgemeinen Strategiespielen. Hm? Strategie ist ja ganz groß, gibt Globalstrategie, dann gibt's Turn-Based Strategie, also eine zugbasierte Strategie, zugbasierte Taktik. So, wir haben jetzt zugbasierte Taktik. Und die fokussiert sich hauptsächlich aufs Kämpfen. Ja? Mal ganz kurz der Sprung zur Strategie. Die kümmert sich eher um, was wir vorhin auch schon hatten, um so eine Art Wirtschaftsaufbau. Ne, wie baue ich jetzt mein Volk auf? Welche Häuser muss ich bauen? Ne, wie greift alles ineinander? Das ist eher so ein bisschen größer alles. Da kann man, ne, da denkt man vielleicht auch an Spiele wie Civilization oder Heroes of Might and Magic. Turn-Based Strategy ist oft verbunden mit diesem 4X-Gameplay, ne, falls man das schon mal gehört hat. Also Explore, ne, bedeutet erkunden, Expand, erweitern, Exploit bedeutet ausbeuten und Exterminate bedeutet auslöschen. Das ist so das Gameplay oder der Gameplay-Loop, den man in solchen Spielen hat.
Stimmt, ja. Ist ja auch wieder verwandt. Ne? Man merkt es halt immer direkt so. Es ist irgendwas zu finden, was nur eine Sache sozusagen hat, ist gar nicht so leicht. Ne?
Man das kann ist ganz immer, schwer.
Alles, die Grenzen sind da sehr fließend.
Genau, das ist, ne? Deswegen kann man ja auch immer, also, wenn wir uns ein Spiel raussuchen, dann gucken wir eben nach einem, ne, wenn wir sagen Turn-Based Tactics, das ist ein Tag von ganz vielen bei so einem Spiel. Ne? Aber wir gucken natürlich trotzdem, dass das so ein bisschen die Essenz davon hat einfach. Und Turn-Based Tactics eben hauptsächlich fokussiert auf den Kampfaspekt von so einem Strategiespiel. Das heißt, du hast eine Kampfsituation, häufig, nicht immer, aber häufig in so einem klassischen Grid, in so einem, ne, du hast so eine isometrische Top-Down-Perspektive und die ist dann in so Vierecke aufgeteilt und in diesen Vierecken kannst du dann deine Charaktere bewegen. Und das wirkt dann für mich immer wie so eine Art Puzzle. Ne? Ich habe quasi eine Aufgabe, die ich lösen muss und hab dazu eine gewisse Schrittweite, die meine Charaktere laufen können. Ich habe entweder Skills oder ganz normale Angriffe und dann muss ich quasi dieses Kampfpuzzle lösen. Und so funktioniert das Turn-Based Tactics Gameplay. Ne? Also du hast da eben einfach nur, also wenn man so an XCOM denkt zum Beispiel. Ne,
der wahrscheinlich, ne, der berühmteste Vertreter fast schon.
Ich denke auch.
Den es da gibt. Den haben wir aber nicht ausgewählt heute.
Genau, den haben wir, kleiner Spoiler, haben wir nicht ausgewählt.
Ich meine, jeder sieht es wahrscheinlich schon in den Kapitelmarken, gerade so, in der Podcast-App.
Es ist natürlich so, Das war natürlich nichts, was wir auswählen wollten, weil das kennen wir natürlich beide auch schon. Ne?
Das habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert.
Ja. Genau, habe ich auch schon vor Ewigkeiten.
Aber lustigerweise, da bin ich wieder auch nicht mit warm geworden und nicht wegen der Kämpfe, sondern wegen des Strategieparts. Weil da haben wir nämlich die rundenbasierte Taktik, die Kämpfe, aber eben auch den Basenbau und solche Entscheidungen, die ich treffen muss. Und da ist direkt wieder, dass ich das, obwohl es da sogar noch ziemlich reduziert ist, hat sich's für mich nie gut angefühlt, das zu spielen. Ich wollte am liebsten nur die Kämpfe machen, weil die waren grandios. Aber alles, wo ich dann Forschungen auswählen muss, dann muss ich da mir überlegen, wo baue ich in meiner Basis was hin und Energie erzeugen und so. Boah, da habe ich direkt schon wieder Arbeitsgefühle. Mhm.
Ja, verstehe ich total. Deswegen, also mir macht dieses rundenbasierte Taktik-Gameplay auch super viel Spaß. Ne? Diese Kämpfe, diese Puzzle, die man dann lösen muss quasi, diesen Taktik-Part, der macht mir auch super viel Freude. Alles drumherum, wenn ich irgendwie eine Basis bauen müsste, oh nee, brauche ich ehrlicherweise auch nicht. Ja. Ne, diese rundenbasierte Strategie, die fußt ja so wie viele andere Ideen ja auf irgendwas. Und bei der Turn-Based Tactics denken vielleicht viele an sowas wie so Tabletop-Miniaturen, ne, so Warhammer oder sowas, kennt man ja vielleicht. Da hat man das ja auch, nur dass man das dann meistens selber ausmessen muss, wie weit so eine Figur jetzt laufen kann oder sowas. Der Vorteil an so Turn-Based Tactics-Sachen ist, das sind oft sehr detaillierte Umgebungen, die man hat, weil da geht es oft um sowas wie, ne, stehe ich jetzt höher als der Gegner, also habe ich irgendwie einen High Ground, meistens macht man dann mehr Schaden oder die Trefferwahrscheinlichkeit ist irgendwie erhöht. Sowas wie Deckung oder so spielt auch häufig eine Rolle, ne, damit man nicht getroffen werden kann oder sowas, so die klassische Line of Sight, die man vielleicht kennt, ob man den Gegner jetzt sehen kann oder eben nicht. Genau. Und das sind so eigentlich so die Hauptmerkmale. Häufig hat man noch so Aktionspunkte, die man im Kampf nutzen kann. Da muss man sich dann entscheiden, laufe ich jetzt mit dem Charakter, kämpfe ich, nutze ich einen Skill, den der Charakter vielleicht hat. Genau.
Ja, ganz viel kommt bei mir auf jeden Fall dann gleich vor, kann ich schon mal verraten. Also viele Dinge, die du angesprochen hast, sind auf jeden Fall in meinem Spiel erfüllt.
Dann haben wir ja wohl zumindest mal ein gutes Turn-Based Tactic.
Ich denke, da hast du mir was Gutes rausgesucht.
Ja. Da freue ich mich schon sehr auf deine Review gleich. Genau. Ich habe mir einfach interessenhalber nochmal die Top 10 Metacritic-Spiele zum Thema Turn-Based Tactics angeschaut. Dachte ich, guck da mal rein.
Ja.
So ein paar Sachen kennt man, also vermutlich alle davon, ne? Eher und, ne? Ich glaube, wir beide haben zumindest die wenigsten davon gespielt. Platz Nummer 1, Advance Wars. Ich glaube, da spielt man so kleine Panzer, soweit ich weiß. Habe ich gerade nur im Kopf. Ist wohl sehr beliebt als Turn-Based Tactics-Spiel. Direkt dahinter, glaube ich, auf Platz 2, Fire Emblem Awakening. Habe auch, muss ich gestehen, nie ein Fire Emblem-Spiel gespielt in meinem Leben.
Also schon das, also wir haben jetzt zweimal Nintendo-Spiele schon. Auf Platz 1 und 2.
Ja, die dick, ne? Danach, ich glaube, das kennst du auch oder hast zumindest mal gehört, Into the Breach.
Ja, das ist von den Faster Than Light Machern.
So, ich glaube schon. Mich nicht irre. Das ist, glaube ich, auf, ich glaube, Platz 3 oder Platz 4. Ne? Oh. Also sehr beliebt. Und dahinter natürlich, ne, XCOM Enemy Unknown, kennen die meisten wahrscheinlich. Und Final Fantasy Tactics, auch ein ganz klassisches Turn-Based Tactics Game. Genau.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, aber was haben wir denn ausgewählt füreinander? Sollen wir damit mal weitermachen jetzt.
Lass uns damit gerne weitermachen, ja.
Genau. Ich habe mir ja überlegt, was könnte da auch Spaß machen oder auch was würde gut zu dir passen. Und wir hatten ja so diverse Dinge zur Auswahl. Ich dachte mir, irgendwas, wo vielleicht auch noch eine coole Welt bei ist, coole Story bei ist, um halt auch so ein bisschen eben nicht nur die Puzzles zu haben, sondern auch so ein bisschen was man da so entdecken kann, ne, oder was man so erleben kann. Und da ist mir ja dann der Blick auf Mutant Year Zero, Road to Eden, gefallen.
Mhm, und ganz genau.
Da wirst du uns dann gleich von berichten.
Da werde ich gleich einiges zu sagen haben. Ja, absolut.
Ich bin sehr gespannt, ob es dir gefallen hat, weil ich kenne es nur. Ich habe da mal auch einen Podcast drüber gehört und habe halt so ein bisschen Bildmaterial gesehen, aber sonst weiß ich tatsächlich gar nichts. Deswegen bin ich sehr neugierig, wie es dir dann gefallen hat.
Ja, und ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt. Ne? Wir gucken mal meistens unsere Steam-Bibliotheken durch, geben den Tag einmal an und schauen mal, was wir so da haben. Und ich habe so ein bisschen rumgeguckt und ne, wenn man was ausgraben möchte, dann sucht man ja eher nach was ein bisschen außergewöhnlicher aussieht, vielleicht auch. Ja, was eben gerade vielleicht kein XCOM ist. Und jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil ich spreche den Namen jedes Mal falsch aus. Jedes Mal. Eine Sekunde. Ich glaube,
Moment. Ich helfe dir. Es heißt Inculinati.
Inculinati. Wirklich, ich krieg's beim nächsten Mal schon wieder nicht hin.
So ein Mix aus Illuminati und Ink wie Tinte.
Genau.
Was auch sehr wichtig ist. Und ich werde später dann noch erklären, warum.
Sehr gut. Genau. Also ich bin da auch sehr gespannt. Sah super abgefahren aus. Vielleicht nicht, sah jetzt nicht wie das klassische isometrische Turn-Based-Tactics-Spiel aus. Aber ich hoffe, du hast was Tolles zu erzählen darüber.
Ich glaube, verhältnismäßig viel drüber zu erzählen. Aber erstmal würde ich sagen, fangen wir mit Mutant Year Zero an.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, Mutant Year Zero, Road to Eden. Erstmal ein bisschen was Allgemeines. Schwedisches Entwicklerteam, ne? The Bearded Ladies heißen die. Toller Name.
Ja.
Ne? 3 Spiele bisher gemacht. 3 Turn-Based-Tactics-Spiele tatsächlich, die sind da voll im Genre drin. Ne? Mutant Year Zero, Road to Eden, das erste Spiel, kam 2018 raus für PC, PS4, Xbox One. Und 2019 kam das für die Switch raus. Danach kam dann 2023 Miasma Chronicles und 2024 Corruption 2029. Das sind alles so, ich glaube, postapokalyptische Turn-Based-Tactics-Spiele. Ne? Hab mir die anderen jetzt nicht so weit angeschaut, aber auf jeden Fall, das Genre haben die wohl voll drin. Genau, ne? 2 Studios, 1 in Malmö, 1 in Stockholm.
Du hast gerade gesagt, postapokalyptisch, also alles postapokalyptisch, das heißt Mutant Year Zero auch.
Genau. Mutant Year Zero ist postapokalyptisch. Und als ich das gesehen habe, da habe ich ganz laut geschnaubt. Weil, ich muss dir was sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Tut mir leid, Postapokalypse ist einfach für mich, ich weiß nicht, das ist ein Genre, also das Genre sage ich schon, das ist ein Story-Element, ein Setting, das wirkt alles so, ich weiß es nicht, ne, so gleich inzwischen, so düster, noch eine Dystopie, ne, noch irgendwas ist schief gelaufen, irgendwas ist kaputt gegangen und jetzt muss man gucken, wie man nach der großen Katastrophe klarkommt. Ja, das Setting holt mich nie so richtig ab, glaube ich. Fallout fand ich damals gut, ne? Und seitdem weiß ich nicht, ob mich jemals nochmal ein postapokalyptisches Setting gut abgeholt hat.
Lässt natürlich die Frage jetzt direkt offen. Ist es, ob es hier dann auch so wieder der Fall ist, dass du denkst, das Setting, weil es gibt da hier auch die ein oder andere Besonderheit.
Absolut. Ich hab mir mal auf der Webseite der Entwicklenden steht ein kleiner Text zur Story dieses Spiels. Ne, recht spoilerfrei, einfach generell um die Welt so ein bisschen damit man so ein bisschen was von der Welt mitbekommt. Stand natürlich auf Englisch. Ich habe meine besten Übersetzenden da dran gesetzt. Hab das einmal übersetzen lassen. Das würde ich mal ganz kurz vorlesen.
Na klar.
Besser zusammenfassen kann ich das generell auch nicht, ja? Mal alle in postapokalyptische Stimmung kommen. Vielleicht auch.
Fällt dir 2026 aktuell vielleicht auch so mittelmäßig schwer nur?
Ich muss kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Das ist alles ein bisschen too real, wie man so schön sagt. Das wirkt alles, ne? Das Spiel kam 2018 raus. Das wirkt alles ein bisschen. Haben die in die Zukunft geguckt? Weiß ich nicht. Aber, ne, nur nochmal, falls gerade irgendwer mit der aktuellen Situation nicht klarkommt, vielleicht einfach ein bisschen skippen, ja? Genau.
Skip direkt zu Inculinati.
Genau, skip einfach weiter. Das Spiel ist wirklich, also es ist düster, aber es hat auch ein paar Comedy-Elemente. Ich lese mal die Story vor. Also, es war nur eine Frage der Zeit. Extremer Klimawandel, globale Wirtschaftskrise und eine tödliche Pandemie. Steigende Spannungen zwischen alten und neuen Supermächten. Das erste Mal seit 1945 wurden nukleare Waffen in einem Konflikt genutzt. Bevor der Staub zu Boden gefallen ist, stiegen von Osten bis Westen Atompilze nach oben. Jetzt ist es vorbei und die Erde steht still. Die Natur ist in die gefallenen Städte eingedrungen. Der Wind fegt durch leere Städte, die zu Friedhöfen geworden sind. Die Menschen sind alle weg. Durch die Überreste der Zivilisation blühen nun Mutanten. Deformierte Humanoide und Tiere gleichermaßen. Auf der Suche nach Erlösung oder nach etwas zu essen. Um zu überleben, musst du mit deinen Begleitenden die Zone erkunden. Vielleicht wirst du eines Tages das legendäre Eden finden. Der sichere Hafen der Alten, mitten in der Hölle. Dort liegt die Wahrheit, so sagen die Geschichten. Vielleicht findest du dort die Antworten auf deine Fragen. Oder vielleicht ist das auch alles nur Bullshit. Bullshit habe ich jetzt mal nicht übersetzt. Das ist einfach ein Ausdruck, ne, das ist ausdrucksstark. Das kann man schlecht ins Deutsche übersetzen. Das Setting, postapokalyptisches Setting. Es ist einfach alles passiert. Klimawandel, Pandemie, Wirtschaftskrise, Krieg. Die haben einfach komplett abgefeuert.
Bei uns fehlt nur noch der Atomkrieg. Genau, sonst haben wir überall einen Haken dran.
Dann haben wir das Bingo voll, genau. Auf jeden Fall, da ist richtig, ne, das ist richtig postapokalyptisch. Wir als Spielende spielen die sogenannten Stalker, nennen die sich. Ne? Das sind die, die in die Zone rausgehen. Also alles, was quasi nicht die Arche ist. Ne? Die Arche ist quasi so das Zentrum, wo die Händler sind, die nächste Quest gegeben wird. Und danach, alles da draußen ist quasi die Zone. Und da muss man dann einfach erkunden und das Spiel so ein bisschen erleben.
Auf jeden Fall höre ich schon ziemlich viele so religiöse Elemente raus. Ne? Du hast gerade Arche gesagt, das heißt Road to Eden. Dann haben wir, dass irgendwas aus dem Text war mit der Hölle. Also ich höre sehr viele religiöse Elemente raus in dem ganzen Setting.
Es wirkt ein bisschen so, ne? Genau, es wirkt so ein bisschen religiös alles, ja. Ich versuche mal ein bisschen aufs Spiel selbst einzugehen. Ich versuche die Story nicht zu doll zu spoilern, weil die ist tatsächlich, hat mir die recht viel Spaß gemacht. Auch wenn es eine postapokalyptische Story war. Aber die Story hat mir dann doch gegen Ende hin echt gut gefallen. Und das möchte ich jetzt niemandem hier vorne wegnehmen. Erstmal kurz zur Schwierigkeit des Spiels. Ne? Es gibt drei Settings. Normal, schwer, extrem. Ich habe das aufgrund meiner mangelnden Erfahrung auf normal gespielt. Das war fantastisch. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
Ich meine, normal ist ja auch normal.
Es ist normal. Also, es war nicht leicht. Also leicht war es definitiv nicht. Ja, aber es war eine sehr angenehme Herausforderung, muss ich sagen.
Genau. Sehr gut. Und es gibt noch leichtere und auch schwierigere gerade.
Nee, leichter gibt's nicht.
Es gibt nur noch schwerer.
Es gibt schwer und extrem gibt's
auch. Okay. Ne?
Genau. Oh ja. Die unterscheiden sich dann so ein bisschen in, wenn so ein Kampf vorbei ist in diesem Spiel, dann hast du eben, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, kann man so rumlaufen und die Welt erkunden. Und wenn du das auf eine höhere Schwierigkeit setzt, dann unterscheidet sich das insofern, dass deine Charaktere nicht regenerieren, wenn der Kampf vorbei ist. Auf normal sind die alle wieder full life, haben alle ihre Aktionspunkte und du kannst quasi direkt in den nächsten Kampf rein. So, ne, wenn du das höher stellst, musst du ein bisschen haushalten mit deinen Ressourcen.
Oh.
Genau. Ja, wen spielen wir? Wir spielen eine Ente und ein Schwein.
Ich habe mich schon gefragt, wann du es mal sagst.
Ja, es ist wirklich traumhaft. Die Ente heißt Dax, ja, also zu Englisch Duck, mit einem X geschrieben. Das Schwein heißt Bormin, also ne, Bor, das Eber. Wildschwein oder Eber. Wildschwein, und ja. Min, ja, wie, also vielleicht als, ne, vielleicht ein Gag, ne, mit Würmern, mit so Ungeziefer ist das, glaube ich, ne, so Ratten und sowas, vielleicht auch einfach ein ganz normaler Name. Aber auf jeden Fall, das ist so, ne, wenn man, die, allein die Namen setzen so ein bisschen das Setting, was die Comedy in dem Spiel angeht. Das ist nämlich recht gut vertreten, muss ich sagen. Also das lockert schon sehr dieses Setting auf. Ich habe das zuerst mit einem Gamepad gespielt, habe dann aber recht schnell auf Maus und Tastatur gewechselt, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Klicken, ne, dieses, man hat diese viereckigen Felder da auch, ganz klassisch, wie in so einem Turn-Based-Tactics-Spiel, das Klicken mit der Maus fällt mir einfach einfacher da. Das ist, du bist ein bisschen präziser und alles, das geht ganz gut.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Aber du hast es auch auf dem Steam Deck gespielt.
Genau, richtig. Ich habe es auch auf dem Steam Deck gespielt. Da erstmal kurz zur Performance. Läuft gut, zieht unendlich viel Akku. Ne? Steam Deck läuft echt heiß. Kann man aber gut spielen auf dem Steam Deck. Eben auch mit der Gamepad-Steuerung. Also es funktioniert auch wunderbar mit dem Gamepad. Ne?
Kann man hätte dann ja auch am Steam Deck ja sogar auch noch Touchscreen. Ne?
Genau, das würde auch gehen. Ne? Also genau. Also ich kann das für Steam Deck auch sehr gut empfehlen. Ne? Man hat ja manchmal auch so ein bisschen UI-Probleme auf dem Steam Deck, dass das vielleicht ein bisschen zu klein ist und man wenig lesen kann. Ist da gar nicht der Fall. Das ist alles gut gemacht in dem Spiel. Genau. Man kann zwischen Charakteren wechseln. Also im Sinne von, du kannst aussuchen, welcher Charakter gerade läuft. Ne? Es laufen immer alle Charaktere deiner Truppe laufen um dich rum. Das heißt, du kannst mit maximal 3 Charakteren rumlaufen. Du kannst dir einfach immer aussuchen, wer gerade läuft.
Das heißt, du hast gesagt, man startet mit Schwein und Ente, aber man kann noch einen dritten Charakter haben, den findet man dann im Laufe des Spiels, oder?
Genau, man rekrutiert die quasi, ganz klassisch. Kann man sich ein bisschen vorstellen, für alle, die vielleicht Baldur's Gate 3 gespielt haben. Ne, ganz kurzer Spoiler, man findet da auch Companions, ne, während des Spielens und kann die entweder in die eigene Party einladen oder quasi in die Basis schicken, damit man einfach Zugriff auf diese Charakter hat. Und in dem Spiel, in Mutant Year Zero, ist das genauso.
Ist man da denn ganz frei? Also kannst du dann jede beliebige Auswahl von 3 Charakteren mitnehmen oder hast du immer Ente und Schwein und kannst dann einen beliebigen dritten mitnehmen?
Du kannst komplett beliebig auswechseln. Das heißt, du kannst Ente und Schwein quasi auswechseln.
Ah ja.
Weil das Spannende ist, in den Zwischensequenzen sind oft alle Charaktere vertreten, die du eben zu dem Zeitpunkt der Story in deiner Truppe haben kannst. Ne? Das heißt, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist, wenn man einen Charakter nicht gehabt hätte, aber immer wenn ich eine Zwischensequenz hatte, dann waren dann quasi alle 4 oder alle 5 Charaktere, die sich mir schon angeschlossen haben, die waren dann quasi vertreten in dieser Zwischensequenz. Genau. Aber man kann durchwechseln, ganz beliebig. Genau. Und da ist auch so ein bisschen das Besondere.
Ich muss noch einmal was fragen.
Ja, sehr gerne.
Ich bin sehr neugierig, weil das sieht nämlich alles ganz spannend aus. Diese Zwischensequenzen, sind die auch vertont?
Ist alles vertont, ja. Genau.
Irgendwie, aber die Ente redet nicht wie Donald Duck, oder?
Nein, leider nicht. Und da kommt so ein bisschen der erste Punkt, die reden wie so ganz unangenehm kantige Actionhelden. Oh. So, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich mir, glaube ich, was aufgeschrieben. Ich weiß, sobald ich diese Informationen in meinem Dokument finde, werde ich die rausbrüllen, aber die reden wirklich so ganz, ich glaube, ich habe es hier, oder?
Ich bring dich natürlich voll aus deiner Ordnung mit meinen ganzen Nachfragen.
Ich bin leider so neugierig. Es ist leider auch ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Also kleiner Spoiler dahin. Ne? Es macht unheimlich viel Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Mhm. Aber die reden alle wie so Actionhelden, die sich ein bisschen zu doll ernst nehmen, ne? So ein bisschen dark und gritty und also ja, muss man durch, ne? Auf jeden Fall, man kann die Charaktere ja durchwechseln, ne?
Wie viele gibt's insgesamt?
Ich glaube, jetzt muss ich kurz in meinem Gedächtnis kramen, ne? Man hat Ente, man hat Schwein, Man hat noch zwei, ich sag mal, humanoide Charakter oder humanoide im Sinne von, die sehen eher etwas menschlicher aus. Hierzu, ne, habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt, die Ente und das Schwein, die laufen auf zwei Beinen. Ne? Die wirken sehr humanoid, als hätte man einem Mensch quasi einfach einen Schweinekopf oder einen Entenkopf aufgesetzt, so ein bisschen. Die sind alle, die laufen alle auf zwei Beinen und die, genau, man hat zwei andere menschenähnliche Charakter, die man finden kann und noch zusätzlich ein tierähnlichen Charakter, den man auch noch mal finden kann. Das heißt, man hat am Ende fünf Charakter.
Also überschaubar.
Genau. Ne? Total überschaubar, genau. Was da eben der Unterschied ist, ne, die haben alle unterschiedliche Skills. Ne? Es gibt einen Skilltree, der ist auch sehr überschaubar. Der hat, glaube ich, vielleicht 10 Skills, die man nach und nach abarbeiten kann. Die Gruppe levelt immer gesamt nach dem Encounter. Also das heißt, alle bekommen gleich viel XP.
Auch die, super, die nicht dabei sind?
Ja, auch die nicht dabei sind. Sobald du einen Charakter findest, wenn du, sagen wir mal, 10 Stunden gespielt hast, findest einen Charakter, dann hat er, wenn du den auswählst, 20, 30 Skillpunkte, die du verteilen kannst.
Ah, das ist ja super. Das heißt, das man kann dann auch mal variieren, ohne dass man denkt, oh, jetzt muss ich den irgendwie erst hochgrinden, damit der überhaupt irgendwie mithalten kann. Das mag ich in Spielen nicht sehr gern.
Genau. Nee, also das fand ich auch ganz toll. Es ist super zugänglich, wirkt das auch. Ne? Mhm. Es wirkt sehr durchdacht alles. Um vielleicht mal kurz so einen Encounter zu beschreiben, ne? Wenn man läuft da in dieser offenen Welt rum und dann siehst du wirklich, wie da Gegner rumlaufen und dann hast du einen klassischen Sichtkegel einfach. Das ist ein rot umrandeter Sichtkegel von so einem Gegner und sobald du da reinläufst, startet der Kampf. Du hast aber die Möglichkeit, so einen Ambush zu machen, also einen Hinterhalt. Mhm. Das heißt, du kannst zuerst angreifen. Ne? Das erlaubt dir so ein bisschen was zu planen. Du kannst auch die Party aufteilen, das bedeutet, du kannst sie strategisch klug irgendwie positionieren, bevor du so einen Kampf startest. Das heißt, ne, du läufst in einer postapokalyptischen Welt rum, meistens in der Natur draußen. Das heißt, die Ente kann zum Beispiel oben auf irgendeinem Klettergerüst stehen. Ja? Das Schwein versteckt sich hinter einem Auto und der dritte Charakter, der sitzt irgendwie auf einem Dach oder so, ne? Und dann kann man dann den Ambush starten, dann greift einer, der Charakter greift dann zuerst an und dann, ne, macht jeder seine Runde und dann ist eben der Gegner dran, ja.
Wie laufen die Runden ab?
Du hast 2 Aktionspunkte pro Charakter, ne, das heißt, einmal laufen, ne, einmal die komplette Laufdistanz ist ein Aktionspunkt. Die haben unterschiedliche Laufdistanzen, ne, das sind dann so, lass das zwischen 3 und 10 Feldern sein, die laufen können. Du kannst schießen mit einer Waffe. Die haben auch Munition, was so viel bedeutet, du musst auch mit Aktionspunkten die Waffe neu laden. Das sind alles Schusswaffen, mit denen man schießt.
Kann ich auch zweimal schießen oder muss ich immer einmal laufen, einmal schießen?
Schießen beendet immer den Zug. Also das bedeutet, ne? Also schießen ist quasi die letzte Aktion, die du machst. Mhm. Du kannst aber, du kannst schießen. Und danach ist deine Runde vorbei. Deswegen muss man so ein bisschen gucken, was man eben zuerst macht. Ne? Du kannst eine Granate werfen, du kannst dann noch schießen, du kannst laufen und kannst dann schießen, du kannst erst deine Waffe laden und kannst dann schießen. Aber du hast aber immer
zwei Schuss. Man kann nicht schießen und dann sagen, hoch, jetzt gehe ich danach wieder schön in Sicherheit, sondern man muss, wenn man schießt, dann ist man halt fertig.
Genau, dann ist man fertig, genau. Ja. Okay. Man hat, wie ich vorhin schon auch gesagt habe, man hat so klassische Deckungssituationen. Du hast so Full Cover und Low Cover. Ne, Low Cover ist so eine halbe Deckung. Da hast du dann einen 25-prozentigen Bonus, dass du eben nicht getroffen wirst. Bei dem Full Cover, das ist eben, da wird der komplette Charakter verdeckt. Da hast du dann irgendwie 75% Chance, dass du nicht getroffen wirst. Hier auch nochmal, ne, du weißt, habe ich mich auch schon mal ausgelassen bei dir. Trefferwahrscheinlichkeiten in solchen Spielen. Ganz, ganz spezielle Situation, ja. Und da, da werde ich mich nicht einig mit der, da werde ich nicht einig mit der Mathematik. 75% wirkt recht viel, ja. Und ich weiß, es gibt auch Fans der XCOM-Serie, die, glaube ich, ähnliche Herausforderungen haben. Wenn du eine 75% ne, Wahrscheinlichkeit hast, den Gegner zu treffen.
3 von 4.
3 von 4 ist super viel. Und du triffst mal nicht, okay, mathematisch völlig in Ordnung. Wenn das aber 4-mal hintereinander passiert, ja, rein theoretisch ja auch völlig in Ordnung, ja, kann passieren, ist ja keine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Aber
die Wahrscheinlichkeit nicht. Dafür ist ungefähr 3,9%.
Dankeschön fürs schnelle Ausrechnen.
Nee, ja. ich hab mich um eine Nachkommastelle vertan. Oh. Es sind 0,39%.
Das macht's schlimmer. Das macht's viel schlimmer. Aber das, ne, damit muss man klarkommen in so einem Spiel. Trefferwahrscheinlichkeiten, auch wenn da 95% steht, das kann immer mal nicht treffen. Ja, das ist halt, das ist eine Sache, die.
Wenn du noch mehr dich mit Wahrscheinlichkeiten auseinandersetzen willst, in einer ganz simplen Art in einem Spiel, empfehle ich dir aus unserer Steam-Bibliothek das Spiel Unfair Flips.
Oh, ah.
Da geht es um das Werfen einer Münze, ja. Wo du die ganze Zeit siehst, was die Wahrscheinlichkeit für Kopf ist. Und ja. So kommt man mal so ein bisschen, kriegt man mal ein bisschen Gefühl.
Das klingt toll. Das klingt ja ganz fantastisch, ne? Ja. Vielleicht als nächstes Spiel, ne? Wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, was wir für Genres haben, die darauf zugreifen können.
Ich hoffe, dass das zu keinem Genre passt.
ich habe jetzt recht viel über das Gameplay gesprochen.
Ich habe noch eine Frage dazu.
Ja, sehr gerne.
Wie ist denn die Zugreihenfolge? Ist es so, dass immer erst dein Team komplett dran ist, dann das Gegnerteam? Gibt es da irgendwie so eine Initiative, wo dann immer klar ist, welche Einheit als nächstes dran kommt? Wie läuft das? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Genau. Es ist gruppenbasiert. Ne? Das heißt, deine Gruppe ist zuerst dran, dann die Gegnertruppe. Mhm. Und deswegen willst du halt so einen Ambush meistens machen, damit du deine komplette Truppe abarbeiten kannst, bevor die Gegner überhaupt dran sind.
Kannst du in deiner Gruppe aussuchen, die Reihenfolge, genau. Wer wann was macht.
Okay. Man kann beliebig hin und her wechseln.
Ja. Genau. Aber es ist wie bei XCOM dann.
Ja. Ich habe recht zügig eine Strategie entwickelt, die ich bis zum Ende durchgezogen habe. Und ich habe sie geliebt in diesem Spiel.
Ich bin gespannt.
Also, mein guter Freund Bormin, ja, das Schwein, hat irgendwann. Ich weiß nicht, ob es da Level 5 oder 10 ist, eine Fähigkeit. Damit kannst du Gegner anstürmen. Die werden zu Boden geschmettert und müssen 2 Runden aussetzen.
Oh, ich habe schon eine Idee.
Das ist erstmal eine gute Richtung, weil du willst, Gegnertruppen willst du vermeiden. Diese Gegner laufen meistens auf der Map rum und sind manchmal so weit von anderen Gegnern weg, damit du sie so ein bisschen strategisch quasi wegpflücken kannst, damit sie nicht in den Kampf eingreifen, wenn es zu einem größeren Kampf kommt. In diesem Spiel gibt es nämlich laute und stille Waffen, ja, also stille Waffen, sowas wie eine Armbrust oder irgendwas mit einem Silencer, mit einem Schalldämpfer, die werden nicht gehört von anderen Gegnern, die weit wegstehen. Das bedeutet, du willst quasi irgendwas mit stillen Waffen machen, damit du das strategisch nacheinander so abarbeiten kannst. Was habe ich also gemacht? Bormin hat einen Gegner angerempelt, ne, einzelner Gegner weit weg, der liegt 2 Runden am Boden, die Ente und ein beliebiger anderer Charakter rennen mit Armbrust und Schalldämpfer direkt nebendran, ne, für die 100%ige Wahrscheinlichkeit. Und dann ist das einfach ein Bild der Götter. Ja, dann stehen die 3 um diesen am Boden liegenden Gegner. Und im Grunde ist der Kampf dann schon vorbei. Ja, weil dann machst du das einfach. Ne? Du schießt 3 Runden auf den Gegner, bis er wieder stehen kann. Und die meisten Gegner stehen dann auch nicht mehr auf. Und so habe ich meine Kämpfe gemacht. Und es hat so viel Spaß gemacht, weil ich das hat sich so smart angefühlt, weil es funktioniert hat. Ja, ja,
ist geil, wenn man eine Strategie sich ausdenkt, ne, und dann so umsetzen kann. Genau. Und das wirklich so funktioniert, ja. Wie man sich das absolut vorgestellt
traumhaft.
Hat. Das
ist absolut traumhaft. Das hat so viel Spaß gemacht, genau. Und
wie viele Gegner sind denn auf so einer Karte?
Genau, das sind so Map-Areale, könnte man sagen. Das heißt, du hast quasi eine große Map. Und hier sind quasi 2 Ausgänge, und wenn du dann einen Ausgang nutzt, dann kommst du auf eine neue Map. So eine Map, oh, schwierig zu sagen, ne? Also ich würde sagen, man verbringt auf so einer Map, je nachdem, was man da alles machen kann, so 1 bis 2 Stunden kann man dann schon verbringen. Manchmal läufst du auch einfach nur durch, eine halbe Stunde vielleicht. Also die sind schon recht groß und je nach Gegnertruppenanzahl, die da eben stehen, musst du halt auch einfach mal, ne, neu starten oder dir ein bisschen strategisch überlegen, wie du da jetzt rangehen möchtest. Die sind auch, ich finde, schön abwechslungsreich vom Setting, ne? Manche sind in der Natur, dann gehst du manchmal in den Bunker rein oder sowas. Also man hat da schon abwechslungsreiche Gegenden, in denen man sich da bewegt in dem Spiel. Genau. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Es hat, wie du schon gehört hast vielleicht, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, diese Synergie zu entwickeln zwischen 3 Charakteren, ja. Weil die Ente hatte dann irgendwann Skills, ne, die hat sich dann versteckt und hatte dann eine 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit, hatte zusätzlich noch kritischen Trefferchance, dass ich doppelt so viel Schaden mache, wenn sie aus High Ground angreift. Ja, das heißt, die habe ich dann immer oben hingestellt.
Scharfschützenente.
Genau, die Scharfschützenente, ja. Dann ist Bormin immer reingerannt. Bormin hatte halt immer Schrotflinte dabei, ne. Das heißt, das war die Notlösung im Grunde genommen. Wenn nichts mehr ging, aus nächster Distanz mit der Schrotflinte, hat auch gut funktioniert dann, ne? Und es war wirklich, also es hat sich so gut angefühlt bis zum Ende, dass du eben diese Taktiken, diese Synergien zwischen 3 Charakteren so gut ausspielen kannst. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja.
Das heißt, du hast es auch durchgespielt jetzt?
Ich habe es durchgespielt. Ich habe das, glaube ich, am Sonntagabend durchgespielt. Ich habe, ich glaube, ungefähr, genau, 15,2 Stunden habe ich gespielt.
Oh ja, solide Länge.
Super überschaubar, ne, für so ein Spiel. Und wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr viel Freude empfunden.
Ja.
Es gibt, ne, ich habe die Comedy mal, um kurz nochmal die Comedy anzusprechen in dem Spiel. Es gibt sogenannte Relikte. Das sind quasi die Überbleibsel der alten Welt. Also, die Überbleibsel der alten Welt, das sind so, ne, das sind so Sachen wie ein Radio, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank. Ganz simple Dinge, ja, ein Teleskop. Aber Dinge, die eben diese Mutanten nicht kennen, ja.
Ach so.
Deswegen stehen da auch so ganz ulkige Beschreibungen, ja. Um mal kurz, ne, die haben einen iPod gefunden. Ja? So. iPod, was stand da dran als Beschreibung? Oh, Moment, okay, da ist ein abgebissener Apfel drauf, das muss irgendwas mit Obst zu tun haben. dann ist da diese komische Anzeige, ne, Batterieanzeige eigentlich, was könnte das sein? Oh, das ist bestimmt der Reifegrad von Früchten, ja, und dann gibt es ja diese Ohrenstöpsel da, ach so, Musik kann das Ding auch noch abspielen, ne, also hast du da ein Gerät, um den Reifegrad von Früchten zu bestimmen, ja. Das zusätzlich noch mit solche ulkigen Beschreibungen hast du dann für eine Mikrowelle oder für einen Kühlschrank. Also wirklich, wirklich sehr nett gemacht auch einfach, ja.
Was würdest du sagen, wie teilt sich das so auf? Also das Kämpfen hast du beschrieben. Wie viel Zeit nimmt das Kämpfen ein und was ist so Story und Erkunden und sowas?
Oh, ich würde sagen, das nimmt sich nicht viel. Je nachdem, wie intensiv oder, ne, ich würde sagen, je nachdem, wie doll du an das Kämpfen rangehst, ich habe versucht, die Gegnergruppen so klein zu machen, dass ich am Ende nur noch gegen 3 oder 4 Gegner gekämpft habe, in einer größeren Gruppe. Das heißt, ich nehme quasi immer die kleineren Gegner raus. Wenn du jetzt in einer größeren Gegnertruppe kämpfen möchtest, dauert das vielleicht auch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, das ist recht ausgeglichen, was das Erkunden und das Kämpfen angeht.
Ja. Mhm, cool.
Genau. Ja, also ich könnte wahrscheinlich noch viel, viel länger über dieses Spiel reden, aber ich versuche mal zu einem Fazit zu kommen. Ich war eher skeptisch bei dem Genre, weil, ne, schon wieder Strategie, schon wieder Taktik hatten wir gerade erst eben. Aber ich habe mich sehr, sehr doll an Baldur's Gate erinnert bei diesem Spiel, ne, weil es eben, ne, Turn-Based Tactics sehr kampfbasiert ist und dieses Turn-Based Tactics-Kampfsystem, ne, aus Baldur's Gate, aus vielleicht Divinity, aus anderen Spielen, das macht mir unheimlich viel Freude. Ne? Dieses Überlegen, wie setze ich den Skill ein, wo greife ich an, wo bewege ich mich hin, was ist taktisch klug. Das hat super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder Mensch, der Lust auf ein Turn-Based-Tactics-Spiel hat, das aber nicht so ein ganz klassisches Setting hat, wie jetzt vielleicht so ein Sci-Fi-XCOM-Setting oder ich glaube, Jagged Alliance gibt's ja auch noch, ne?
Ja, habe ich auch angefangen.
Ne, das ist aber, ich weiß gar nicht, ist das einfach nur so ein klassisches Kriegssetting? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, also Jagged Alliance ist so, wie soll ich sagen, also man ist da so eine, man hat so eine Söldnertruppe, die man halt in so einen, ja, eine Art Kriegsgebiet schickt, um halt dort in der Regel so Rebellen, sag ich mal, zu unterstützen oder beziehungsweise dann, ne, da irgendwelche feindlichen Einheiten abzuwehren. Also das ist halt so unsere Zeit, aber eben dann sehr kriegerisches Setting. Ja. Und auch ohne Science-Fiction-Elemente oder sowas. Mhm. Ja.
Ne, genau, und bei Mutant Year Zero hast du eben so, ne, du hast eben diese anthropomorphen Tier-Charakter, du hast dieses etwas abgefahrene postapokalyptische Setting, du hast so ein bisschen Comedy. Passt einfach sehr gut zusammen. Und um nochmal, ne, abschließend kann ich hier mal ganz kurz die Beschreibung auf der Steam-Seite vorlesen. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Ne? Ein taktisches Adventure-Spiel, das den rundenbasierten Kampf von XCOM mit Story, Erkundung, Stealth und Strategie kombiniert. Befehlige ein Team von Mutanten auf einer posthumanen Erde, erstellt von einem Team, zu dem frühere Hitman-Designer und einer der Schöpfer von Payday gehören. Und an Hitman hat es mich auch doll erinnert, ne? Weil du eben dieses sehr strategische, ich habe diesen einen Gegner, wie nehme ich den da raus? Und das funktioniert ganz toll. Ja, also
und sie erwähnen direkt XCOM, ne? Also,
tatsächlich, genau. Ja.
Direkt anerkannt sozusagen, wer hier großes Vorbild war.
Ganz genau. Also, klare Empfehlung für Turn-Based Tactics Fans, die da irgendwie Lust drauf haben. Oder ähnliches Turn-Based Combat.
Und ich muss keine Basen bauen, sagst du.
Du musst gar nichts bauen. Nein.
Das heißt, ich könnte das spielen eigentlich.
Du könntest das spielen und ich könnte mir vorstellen, dass du Freude daran hast, ja.
Ja, es sieht echt gut aus. Hab ja so nebenbei die Steam-Seite offen und muss sagen, spricht mich schon an.
Genau, ne? Also könnte ich mir gut vorstellen. Um das mal abzuschließen, ich habe ja gerade schon angesprochen, ein Aspekt, der mir besonders gut gefallen hat, anthropomorphe Tiercharakter.
Schönes Wort.
Schönes Wort erstmal und eine Art von Charakter, bei der ich gemerkt habe, wenn die in einem Spiel sind, gefällt mir das Spiel tendenziell immer ein Stück besser. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber anthropomorphe, nicht Tiercharakter in Videospielen, machen Spiele irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Es gibt ja so ganz klassische Beispiele auch, wie Sonic zum Beispiel, wie Crash Bandicoot zum Beispiel auch, Spyro, ganz toll, ja. Donkey Kong ist so ein bisschen, was ist da anthropomorph dran, ne? Weil anthropomorph, um das mal kurz zu beschreiben, wer das Wort nicht kennt, das sind Charaktere, ja, egal ob das Tiere, Pflanzen oder Objekte sind, bekommen menschliche Eigenschaften, wie sowas wie, ne, ein aufrechter Gang, Kleidung oder Sprache. Gut, Donkey Kong hat eine Krawatte an. Okay.
Zivilisierter als ich damit.
Ja, vielleicht reicht das schon. Aber ich habe gemerkt, irgendwie spricht mich das an. Ne? Anthropomorphe Tiercharakter, gerade auch als Hauptcharaktere in Videospielen, machen mir irgendwie Freude. Ja.
Hey, mit Tiere mag man einfach. Und irgendwie ist das dann schön zu sehen, wie sie dann diese menschlichen Eigenschaften bekommen.
Ich habe auch das Gefühl, ne? Also das ist, man sympathisiert irgendwie direkt ein bisschen eher mit dem
Charakter. Es fällt einem irgendwie leichter, ne? Ja. Mit einem Tier zu sympathisieren als mit irgendeinem Menschen. Irgendwie.
Ich glaube auch.
Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? Aber mir geht das auch genauso. Und passt eigentlich auch ganz gut zu meinem Spiel in gewisser Weise. Sollen wir damit mal weitermachen?
Wie? Also was willst du damit jetzt sagen? Willst du etwa sagen, dass wir aus Versehen zwei Spiele mit anthropomorphen Tiercharakteren genommen haben?
Also Weitestgehend, sag ich mal. Ich würde aber es dir jetzt mal versuchen zu erklären. Also mein Spiel, hatten wir ja schon gesagt, ist Inculinati. Das ist von dem Entwickler Yasa Games aus Polen und Publisher ist Dedelic aus Deutschland.
Ach schön.
Das ist auch das erste Spiel dieses Entwicklers und das ist veröffentlicht worden am 22. Februar 2024 und gibt's auf Steam, GOG, Epic, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Ich habe hier die Steam-Version gespielt und dieser Entwickler hat auch schon ein neues Spiel angekündigt, nennt sich Scriptorium, soll irgendwann dieses Jahr rauskommen. Und ich steig auch mal ein mit einem Zitat von der Steam-Seite, wie sich das Spiel beschreibt, die finde ich schon ganz gut. Inculinati ist ein tintenbasiertes Strategiespiel im Stil mittelalterlicher Manuskripte, wo ein Hasenhintern das Schwert eines Hundes übertrumpfen kann.
Ich würde es dir kaufen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist nämlich eine ganz fantastische Beschreibung, die unheimlich zutreffend ist. Arbeiten wir uns vielleicht mal so Schritt für Schritt durch, was wir da alles gerade gehört haben. Erstmal tintenbasiertes Strategiespiel im Stil mittelalterlicher Manuskripte. Ich meine, jetzt haben wir hier gerade einen Podcast ohne Bild, aber ich würde tatsächlich jedem, der das hier hört, mal empfehlen, einfach mal bei Steam auf die Shop-Seite von diesem Spiel zu gehen, dann weiß man nämlich direkt sofort, wo das mit dem mittelalterlichen Manuskript herkommt. Denn tatsächlich findet das Spiel quasi zu 95% auf den Seiten von mittelalterlichen Manuskripten statt. Und tintenbasiert, unsere Einheiten, die in unseren rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten, werden auf dieses Manuskript gemalt. Und was für Einheiten malen wir da? Wir haben gehört, ein Hasenhintern kann das Schwert eines Hundes übertrumpfen. Ja, unsere Einheiten sind zu großen Teilen auch Tiere. Also wir haben Hasen, es gibt Katzen, es gibt Hunde. Und sie sind insofern anthropomorph, denn viele sind auch auf zwei Beinen unterwegs und benutzen eben Bewaffnung, wie wir es aus dem Mittelalter kennen.
Musst du die, also das interessiert mich jetzt sehr, musst du die selber malen?
Nein.
Ach, schade, das fände ich ja sehr unterhaltsam. Ja. Also das heißt, du hast quasi die Auswahl zwischen schon gemalten Tierwesen, die du dann einsetzen kannst?
Genau, ich versuche mal dir zu erklären, wie das Spiel so startet und dann verstehst du vielleicht auch, wo diese Tiere dann tatsächlich herkommen. Denn man ist auf einer Reise, ein sogenannter Inculinati zu werden. Und ein Inculinati ist ein Meister der Tinte. Das sind halt die, die halt quasi auf diesen Manuskripten sozusagen Dinge zum Leben erwecken können. Und der eigene Meister, der einen halt ausgebildet hat, damit man ein Inculinati wird, der stirbt am Anfang direkt der Story. Und deshalb macht man sich auf den Weg zum Tod. Also das ist so ein sehr lustig aussehendes Skelett. Und den wollen wir nämlich dann dazu bringen, dass er den Meister wiederbelebt. Das ist so der Grund, warum wir uns hier auf den Weg machen, warum wir das überhaupt spielen sozusagen. Und auf diesem Weg dorthin, um den Tod zu finden, muss man dann andere Inculinati besiegen, sich halt würdig zeigen. Man sammelt Belohnungen ein, bis man dann irgendwann stark genug ist für den Endkampf. Und das Besondere, wir haben jetzt hier nicht, wie gerade bei dir, so eine Story, die wir halt so linear durchspielen, sondern es handelt sich hier tatsächlich um ein Roguelike.
Oha.
Das heißt, die Story, die ich dir gerade erzählt habe, ist tatsächlich auch schon alles, also ich brauche da gar nichts spoilen. Das ist quasi sozusagen der Anknüpfungspunkt, ne, wie das hier losgeht. Ansonsten gibt es in diesem Spiel im Wesentlichen keine Story. Wir laufen einfach von Begegnung zu Begegnung.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so klassisch Roguelike, dass du so eine Art Overworld-Map hast und dann so eine Abzweigungen hast, die du wählen kannst? Ne? Sowas wie Packlin oder sowas zum Beispiel. Ne? Das heißt, du hast einen Weg, den du abläufst und dann hast du oben eine Begegnung, in der Mitte ist ein Shop und unten ist vielleicht auch wieder eine Gegnerbegegnung.
Es ist ganz exakt so.
Oh, tatsächlich. Ach, schön.
Also man hat da so tatsächlich eine recht hübsch gestaltete Karte, die passt halt auch in diesen mittelalterlichen Stil rein. Und dann gibt's da im Wesentlichen gibt's immer nur zwei Abzweigungen, also weniger jetzt als bei einem Peklin oder noch vielleicht berühmter Slay the Spire, wo man ja so, sag ich mal, drei so Hauptpfade immer hat. Ne? Und ne, durch jeden Akt bewegt man sich dann eben von links nach rechts auf dieser Karte und kann dann halt wählen. Möchte man einen Kampf machen? Möchte man in den Shop gehen? Denn wir hatten ja gerade schon festgestellt, irgendwie müssen ja die Einheiten, müssen ja irgendwo herkommen, die wir da malen können aus Papier. Und das ist so eine Deckbuilding-Komponente tatsächlich, die da drin ist. Also wir wählen am Anfang der Partie, wählen wir verschiedene Starter-Kits, könnte man sagen, aus. Das heißt, man hat dann schon so ein Set aus Starteinheiten, so einem Talent. So ein Talent kann zum Beispiel sein, dass die eigene Figur nicht verschoben werden kann auf dem Manuskript. Oder und dann gibt's noch so dazugehörige Handaktionen. Denn das ist das Besondere, was wir hier haben. Du hast ja gerade erzählt, häufig hat man so eine isometrische Perspektive, ne, bei diesen rundenbasierten Kämpfen. Ne? Wir gucken so von oben aufs Schlachtfeld und bewegen da unsere Einheiten drüber, nutzen Deckungen und so weiter. Das ist hier ein kleines bisschen anders. Denn wir sind ja hier auf einem mittelalterlichen Manuskript unterwegs. Das heißt, wir gucken tatsächlich auch auf dieses Manuskript drauf und diese Manuskripte haben dann verschiedene Ebenen in 2D quasi übereinander, untereinander, wo sich unsere Einheiten dann drauf bewegen können.
Und das ist dann quasi, sind das so zwei Buchseiten, die man sich so vorstellen kann?
Oder? Ja. Kann man sich so vorstellen, okay, wie so zwei Buchseiten. Also oft ist es so, wir starten vielleicht auf der linken Seite und unser Gegner auf der rechten Seite.
Mhm. Und wenn dann so ein, ich stelle mir das ganz, ganz schön gemacht vor, ne? Wenn dann so ein Kampf beendet wird, schlägt dann die Seite um und dann ist man wieder auf der Map oder wie sieht das dann aus?
Also es gibt da, also dieses Umschlagen, also wir sind nicht in einem Buch, das ist quasi wie auf so einer Manuskriptseite, die halt so losgelöst ist.
Okay.
Also wir haben ja noch keinen Buchdruck.
Okay.
Ne? Ja. Oder ein buchbundenes Buch ist es da in der Form nicht. Aber es ist halt so, was ich dann ganz spannend finde, ist, wir sind da, diese Einheiten werden dann drauf gemalt und deswegen gibt's eben auch diese sogenannten Handaktionen. Denn diese Handaktionen, haben nämlich was ganz Faszinierendes. Der Charakter, den wir da am Anfang wählen, der ist auch mit platziert auf dieser Manuskriptseite. Das ist sozusagen eine Repräsentation von uns als Inculinati. Der ist dann wirklich physisch anwesend auf diesem Manuskript. Und das Ziel ist es dann eben, beziehungsweise wir müssen schauen, dass diese Einheit, nämlich unser Inculinati, unser Winzling, dass der da am Leben bleibt. Und wenn der dran ist, dann kann der eben Einheiten beschwören, aka malen, indem er Tinte ausgibt. Also Tinte ist hier an der Stelle das, was so in anderen Spielen oft so ist. So kann Slay the Spire, da hast du deine Energie, um Karten auszuspielen. In Magic hast du Mana, um Karten auszuspielen. Und hier hat man eben Tinte, um die Einheiten zu malen.
Du hattest vorhin erwähnt, dass es so Starter-Kits gibt. Ist es dann, kann ich mir das dann vorstellen, dass du die Hasenarmee hast oder die Hundearmee und oder sind das immer recht gemischte Decks, die du da auswählen kannst?
Tatsächlich ist es genau so, wie du sagst. Okay. Es gibt dann zum Beispiel dann so das Hasendeck, ne? Hasen zeichnet so aus, die haben so als Eigenschaft, dass sie nicht geschoben werden können auf dem Schlachtfeld. Das heißt, die stehen dann immer da und bekommen dann so Heiligenscheine, die sie halt dann stärker machen im Kampf. Und die sind dann so eine robuste Armee. Dann gibt es die Hunde, die haben so ein bisschen aggressiver, die hauen halt fester zu. Dann gibt es so die Teufel, die arbeiten viel mit Feuer. Und das sind so verschiedene Startdecks, die man so nach und nach dann in diesem Spiel dann freischaltet. Am Anfang hat man so zwei, drei, glaube ich. Ich habe meinen ersten Run hatte ich mit den Hasen gemacht. Und jetzt bei dem zweiten hatte ich dann mit Hunden gestartet, weil Hunde mag ich natürlich besonders gerne.
Das heißt, man hat aber keine gemischten Decks, sondern ausschließlich einzelne Varianten oder?
Nee, also das gibt nur das Starten, dein Startdeck sozusagen an. Im Laufe der Partie erhältst du weitere Tiere oder weitere Einheiten in dein Deck, die du wählen kannst. Und das ist auch sehr wichtig, denn es gibt ja eine sehr spannende Mechanik. Aber dafür muss ich erstmal noch ein bisschen erklären, wie das Kämpfen an sich funktioniert. Weil das ist dafür ganz entscheidend. Also wir reden hier grundsätzlich über Kämpfe, also maximal 5 Einheiten auf jeder Seite. Die sich auf, die gerade gleichzeitig auf dem Manuskript sein können. Wenn man noch einen Kampf Inculinati gegen Inculinati hat, also das sind in der Regel dann die Bossgegner eines jeden Akts, ne, dann hat man also noch den Inculinati plus 5 Einheiten maximal auf jeder Seite. Es gibt aber auch noch andere Arten von Kämpfen. Es gibt noch, dass man selbst als Winzling drauf ist, plus seine Einheiten gegen einfach eine gewisse Anzahl von gegnerischen Tieren, die halt auf der Karte rumlaufen. Dann gibt es das, dass man seine Einheiten hat und dann sogenannte Monsterhöhlen besiegen muss auf der Karte. Das sind dann halt welche auf diesem Manuskript. Das sind so, im Grunde sind das so eine Art Monster-Spawner. Die spawnen so lange neue Gegner, bis man sie zerstört hat. Das heißt, das Missionsziel ist dann entsprechend, beweg dich möglichst schnell auf diese Höhle zu, mach sie kaputt, damit keine Gegner mehr da sind und mach dann alle Gegner kaputt. Ne, dann gibt es noch einen Kampf, einfach 5 gegen 5. Da darf man ganz beliebig 5 Einheiten aus seiner Armee aufdecken, die man auch nicht malen muss, weil nämlich dann der Winzling, der die Sachen sonst beschwört, gar nicht mit am Start ist. Und dann gibt es einfach ein 5 gegen 5. Das heißt, da wählt man üblicherweise seine 5 stärksten Einheiten, weil die Gegner auch in der Regel sehr stark sind. Und dann versucht man da eben diese Schlacht zu gewinnen. Und eine Schlacht findet dabei ein bisschen anders jetzt als bei dir gerade statt. Nicht so, dass immer eine Seite immer dran ist, sondern es ist immer abwechselnd. Das heißt, erst ist da eine Einheit von mir dran, dann ist eine Einheit vom Gegner dran. Wobei man aussuchen darf, welche Einheit man da wählen möchte. Und ein Zug oder ein Kapitel, wie es hier in diesem Spiel heißt, also wir reden hier nicht von Zügen, sondern jeder Zug ist ein Kapitel, besteht dann daraus, dass man eine Einheit bewegen kann und danach noch eine Aktion machen kann. Und es gibt da so üblich wie auch zum Beispiel bei so einem XCOM, es gibt da so einen Bewegungsradius, ne, wie weit die sich auch über die Manuskriptseite bewegen können. Das wird uns dann so vormarkiert, ne, wie weit wir gehen können und bis wir noch Aktion machen können. Oder wir sagen, nee, wir wollen keine Aktion machen, dafür laufen wir weiter. So eine Art, ne, wie Sprinten bei Baldur's Gate oder eben auch so ein Weiterlaufen in XCOM. Und Ziel ist es, dann entweder die gegnerischen Einheiten zu besiegen, beziehungsweise in den Bosskämpfen dann den gegnerischen Inculinati zu besiegen. Denn sobald der Inculinati fällt, ist der Kampf vorbei.
Das bedeutet, du, ne, wenn wir uns mal die Overworld oder diese Map vorstellen, du hast da vermutlich gewisse Symbole, die du dann irgendwann auch erkennst. Das heißt, du weißt, schätze ich mal, welches Symbol zu welchem Encounter gehört. Also kann man in vornherein sagen, okay, das ist jetzt eine Schlacht gegen einen Inculinati oder ist das eine andere Art von Kampf oder?
Ja, das Spiel hat keine Geheimnisse. Immer wenn man mit der Maus über irgendetwas drüber fährt, erhält man ausführlichste Beschreibungen, was einen da erwartet. Das ist sehr gut und macht alles sehr gut planbar. Und ist aber gleich ein Aspekt, merken wir uns, komme ich gleich nochmal drauf zurück, denn es ist viel zu lesen. Es gibt unfassbar viele Effekte. Und ich möchte noch eine Besonderheit angeben. Ich habe gerade gesagt, so diese Perspektive ist so besonders. Wir sind auf dem Manuskript unterwegs. Und spannend ist auch, dass das hier auch als Mechanik sozusagen ins Spiel kommt. Denn wir können Einheiten von dem Manuskript schubsen. Das heißt, ne, also auf dem Manuskript sind so Plattformen eingezeichnet, auf denen die Einheiten sich bewegen können. Und irgendwann ist diese Plattform halt vorbei, ne, einer Seite. Und wenn da eine Einheit steht und wir dann aber die Aktion Schubsen wählen, dann schubsen wir einfach die entsprechende Einheit vom Manuskript und sie ist tot. Egal, wie viele Lebenspunkte sie noch hat.
Oh, ich stelle mir das ganz, ganz ulkig vor, als würde man kann aber jetzt nicht irgendwie den den Radierer in die Hand nehmen und jetzt die gegnerische Einheit aus dem Manuskript radieren oder irgendwie die Seite des Gegners anzündeln oder sowas. Weil das wäre natürlich nochmal so ein bisschen abgefahrener, wenn du diese Manuskriptseite tatsächlich auch manipulieren könntest auf irgendeine Art und Weise.
Tatsächlich können wir das.
Oh, herrlich. Oh, Trauma.
Das ist ja ganz fantastisch, als hätten wir es hier abgesprochen.
Das ist ja fantastisch.
Denn tatsächlich kann man auf diese Manuskriptseiten diverse Formen von Hindernissen malen. Das kann halt sein, dass man sogenannte Feuerfunken beschwört. An dieser Stelle ist brennt's dann. Und wenn eine Einheit seinen Zug oder sein Kapitel an dieser Stelle beendet, kriegt es Schaden. Man kann Hindernisse anbauen, so Feuertöpfe. Wenn die kaputt gehen, dann explodieren die und machen allem in der Nähe Schaden. Es gibt so Hindernisse, so Pforten, die man bauen kann. Und da muss der Gegner, der kann da nicht einfach durchgehen, sondern der muss die erst kaputt machen, um dann deinen Inculinati zum Beispiel zu erreichen. Weil den möchte man immer um jeden Preis schützen, damit der halt nicht so viel Leben verliert. Und da gibt's ganz viele verschiedene eher besondere Dinge auf dem Schlachtfeld. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, damit man überhaupt so Einheiten aufs Schlachtfeld bekommt, muss man sie mit Tinte malen. Und auch Tintenflecken haben wir auf diesem Manuskript. Und wenn wir eine Einheit, die sammelt sozusagen diese Tinte dann ein am Ende des Zuges, wenn sie da in diesem Tintenfleck steht. Und so stellen wir sozusagen sicher, dass wir auch neues Mana, neue Energie reinholen, um auch, falls uns Einheiten nämlich, wenn Einheiten sterben, damit wir neue malen können. Und auch besiegte Einheiten hinterlassen dann sozusagen auch immer einen Tintenfleck. Und dann kann man sie looten und kriegt dann die Tinte.
Das heißt, auf normale Art und Weise regeneriert man gar keine Tinte, sondern man muss sie immer einsammeln.
Man muss sie einsammeln.
Ah, okay. Mhm.
Ja. Und ja, deswegen muss dieses Spiel hat ganz viel als Komponente, dass man sich überlegen muss, wie positioniert ich mich, um halt Tinte zu sammeln, um sicher zu sein, dass nicht jetzt einfach eine gegnerische Einheit in Reichweite ist und meinen Kollegen da runterschubst, der dann sofort tot ist, oder dass ich in irgendwelche Fallen komme. Das ist, obwohl das so ein überschaubares Ding ist und auch mit diesen 5 gegen 5 eigentlich ziemlich klein wirkt, hat das eine unfassbare Komplexität in den Kämpfen. Aber eine Komplexität, die ich persönlich super ansprechend fand.
Das heißt, du würdest nicht sagen, dass, also würdest du sagen, dass das zugänglich ist in einer Art und Weise, dass man das einfach mal eben ausprobieren kann? Oder muss man da recht viel reinlesen? Und ist das ein Gameplay, dass man, versteht man das schnell? Also weiß man, okay, ich kann jetzt hier und hier hinklicken und dann machen die Charakter das. Oder hat das, ne, du meintest ja schon, dass es recht strategisch und tief ist. Aber meinst du, ich könnte das jetzt einfach anmachen und würde das recht schnell verstehen?
Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, um das mal diplomatisch jetzt zu sagen.
Sehr gut.
Da sprichst du nämlich was an. Ich finde, es ist ab Minute 1 wahnsinnig komplex. Die Einheiten haben wahnsinnig viele Fähigkeiten und es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Einheiten. Und das heißt, wenn du in so einem Kampf bist, musst du erstmal deine Einheiten, die du schickst halt 5, die du in dein Deck nimmst, die du beschwören kannst in diesem Kampf, nimmst du immer mit. Und der Gegner hat das auch. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie harmoniert das, wie du das zusammenstellst. Und dann musst du natürlich auch schauen, was hat der Gegner überhaupt so für Fähigkeiten? Worüber muss ich aufpassen? Und worauf muss ich achten und sowas? Und das ist wahnsinnig viel. Ich war sehr viel damit beschäftigt, erstmal zu lesen, wie diese ganzen Fähigkeiten funktionieren. Aber ich war motiviert, das zu tun, weil die Darstellung sehr schön ist und weil ich auch schnell viele Erfolgserlebnisse hatte. Denn es ist nicht so, dass das jetzt unendlich schwierig ist, das Spiel.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du auf dieser Overworld bist, du guckst dir an, welchen Encounter du hast und dann hast du die Möglichkeit, dein Deck nochmal anzupassen oder wann passiert das, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich weiß, der Encounter sieht so und so aus, da sind vielleicht die Gegner dabei, ich pass mal eben meine Armee, meine Karten nochmal an, bevor ich in diesen Encounter jetzt reingehe.
Genau, also ich entscheide mich, ne, ich sehe halt auf der Karte, oh, hier ist ein Kampf, keine Ahnung, gegen Elite-Einheiten. Dann weiß ich, also, okay, mein Inculinati ist da und ich darf Einheiten beschwören. Dann sehe ich, welche Einheiten der Gegner hat, dann kann ich tatsächlich meine Armee, also die 5 Einheiten, die ich mitnehmen möchte, beziehungsweise die in meinen Pool reinkommen, darf ich dann auswählen. Ich kann also gucken, wenn ich sehe, oha, hier sind welche, die sind, die kommen total viel mit Feuerattacken, dann nehme ich vielleicht meine Einheiten, die stark gegen Feuer sind. Und so kann man so ein bisschen taktieren oder sich eine Spielweise zurechtlegen, die halt zu der Herausforderung passt, die man da gerade hat. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt in jeder beliebigen Schlacht einfach immer meine 5 besten Einheiten nehmen kann. Also die haben unterschiedliche Preise natürlich auch. Ne? Gute Einheiten kosten mehr Tinte jetzt als billige Einheiten. Und das ist aber jetzt nicht so, dass ich einfach sagen kann, alles klar, ich habe hier mein Set von 5 Einheiten, die nehme ich einfach in jeder Schlacht, weil die sind super krass. Ich habe da, so wie du deine Taktik hattest, ne, dass du sagst, ja, dein Schwein stürmt rein, dann liegt er da und dann baller ich mit den anderen drauf. Das kann ich hier nicht machen, denn das Spiel hat eine Mechanik eingeführt, das nennt sich Stumpfsinn. Wenn mit jedem Mal, wo ich eine Einheit in einem Kampf beschwöre, steigt dieser Stumpfsinnsmarker um 1. Und Stumpfsinn bedeutet, am Ende eines Kampfes bekommt er dann so viele Stumpfsinnsmarker, wie ich beschworen habe. Und das bedeutet, dass in zukünftigen Kämpfen die Einheit um so viele Marker, wie da drauf ist, teurer wird an Tinte. Wow.
Hat das ein Limit? Also kann das unendlich teuer werden?
Das kann unendlich teuer werden.
Oha. Wow.
Und die Idee ist aber dann natürlich, dass ich im nächsten Kampf, also wie reduziert sich der Stumpfsinn, indem ich einfach im nächsten Kampf andere Einheiten verwende. Einheiten, die nicht im Kampf beteiligt waren, reduzieren ihren Stumpfsinn entsprechend. Und es gibt so Ereignisse auf der Weltkarte, die halt, wo ich dann zum Beispiel Geld bezahlen kann und den Stumpfsinn aller meiner Einheiten um 2 reduzieren kann und so weiter. Aber das zwingt einen dazu, dass man eben immer variieren muss. Dass du also sozusagen immer durchwechselst, was du für Einheiten mitnimmst, damit du eben nicht in die Gefahr läufst, in eine Schlacht zu gehen und selbst deine billigste Einheit kostet plötzlich statt 5 Tinte 10, weil die so viel Stumpfsinn angesammelt hat.
Hast du denn die, also ich weiß gar nicht, vielleicht erinnere ich mich jetzt gerade auch nicht mehr, hast du denn von Anfang an genug Einheiten zur Auswahl, dass du theoretisch niemals Stumpfsinn aufbauen müsstest? Das heißt, du kannst immer variieren oder sind die Decks von Anfang an zu klein, als dass du sagen musst, okay, ich muss diese Einheit jetzt einfach nochmal benutzen, weil ich habe sonst keine mehr?
Gerade zu Beginn läuft man durchaus in diese Stumpfsinn zwangsläufig rein. Das ist auch so gewollt und die Kämpfe am Anfang sind auch durchaus etwas einfacher als die jetzt in folgenden Akten kommt. Aber das ist etwas, da wird man zwangsläufig mit konfrontiert sein. Ist halt aber auch genauso gewollt, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, diesen Stumpfsinn auch zu reduzieren. Und eine sehr coole Art und Weise, diesen Stumpfsinn zu reduzieren, ist dieser Kampf, wo ich vorhin mal gesagt habe, das sind einfach 5 gegen 5. Einheiten. Die darf man nämlich einsetzen, unabhängig von jedem Stumpfsinn, den die haben. Und der reduziert auch den Stumpfsinn dieser Einheiten. Das heißt, wenn man auf der Map schon sieht, aha, da habe ich so einen 5 gegen 5 Kampf, dann kann ich durchaus mein ganzes Pulver verschießen, die besten Einheiten einsetzen und dann kann ich sie in diesem Kampf auch wieder verwenden und die reduzieren dabei sogar noch ihren Stumpfsinn. Und das ist ganz, fand ich unheimlich cool, weil das auf so eine einfache Weise eine gute Komplexität reinbringt, während die Kämpfe an sich mit diesen 5 gegen 5 noch einigermaßen überschaubar sind.
Jetzt meintest du ja, dass das ein Roguelike ist. Also, ne, Roguelikes, die ich kenne, ne, man spielt einen Run durch, im Idealfall gewinnt man den irgendwann und irgendwas reizt den Spielenden denn ja, sei es einfach nochmal einen diverseren Run zu spielen oder eventuell zusätzlichen Content, den man noch nicht kennt, einen zweiten Run zu spielen, um den zu gewinnen. Was verändert sich denn in dem Spiel, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt den ersten Run gewonnen, warum sollte ich jetzt nochmal einen zweiten Run spielen?
Da gibt's ziemlich genau 2 Dinge, die mir da jetzt einfallen. Zum einen, also ich habe den allerersten Run, den ich gespielt habe, habe ich direkt gewonnen. Was schon super verrückt ist für ein Roguelike, weil ich kann das so, keine Ahnung, Slay the Spire, bis ich da mal was gewonnen habe, habe ich ewig gespielt. Wenn ich bei Isaac gespielt habe, habe ich ewig gebraucht, um mal zu gewinnen. Hier ging das irgendwie. Ich habe es direkt geschafft, den Run zu gewinnen. Und dann wird mir auch gesagt, dann geht die Story so ein bisschen weiter. Und dann sagen sie einem aber auch noch, hey, deine Reise wird nächstes Mal noch ein bisschen weitergehen. Und das heißt, man hat dann die Story sozusagen motiviert mich, noch einen zweiten und vermutlich noch einen dritten Run gewinnen zu wollen. Außerdem schalte ich, selbst wenn ich scheitere oder auch am Ende meines Runs, schalte ich neue Dinge frei. Und das heißt, neue Dinge heißt, ich schalte neue Starterdecks frei, ich schalte neue Einheiten frei, neue so Relikte, die man auch bekommen kann. Ne? Das sind dann hier so Talente, die man hat. Keine Ahnung, sowas wie am Anfang deines Kapitels heilen alle deine Einheiten um 2 Lebenspunkte. Das sind hier, das in anderen Spielen Relikte sind, heißt halt hier Talente. Davon schaltet man halt immer mehr frei. So dass man halt also auch sehr viel Abwechslung da drin hat, würde ich sagen. Also es ist einfach, weil die Einheitenvielfalt groß ist, du kannst viele verschiedene Strategien ausspielen oder mal ausprobieren. Und wenn du dich mit dem Gameplay gut anfreunden kannst und du ein Typ dafür bist, dann hast du, glaube ich, das Potenzial, sehr viel Freude mit diesem Spiel zu haben. Aber ich habe noch ein Aber.
Oh.
Ich habe 2 Runs bisher gespielt, ja, die ich übrigens beide gewonnen habe.
Traume.
Aber ich habe 8,2 Spielstunden.
Moment, du hast bisher 2 Runs gespielt.
In 8,2 Stunden.
In 8,2 Stunden. Also, Moment, ist die Map so groß? Sind die Encounter so lang? Woran hat es gelegen?
Woran hat es gelegen? die Komplexität ist hoch. In den Kämpfen, ich habe ja vorhin gesagt, man verbringt viel Zeit damit zu lesen, was die Fähigkeiten machen. Und ich sag mal so, so einen Kampf, der besteht vielleicht so aus, ich sag mal, 7 Kapiteln, 8 Kapiteln, ne, so 8 Runden. Und ne, 5 Einheiten kommen auf jeder Seite immer zum Zug, wo man sie halt dann recht ne, einzeln vorbewegt. Und auch in so einem Akt hat man so, ich sag mal, bestimmt 5 Kämpfe. Und dann gibt es, glaube ich, 5 Akte zu Beginn. Dann im zweiten Run gibt es 6 Akte und ich glaube, dann im nächsten Run gibt es 7 Akte. Ne? Und obwohl ich ja jetzt, ne, ich habe jetzt quasi einen Akt mehr gespielt und habe aber genauso viel Spielzeit im zweiten Run gehabt wie im ersten Run. Was natürlich daran liegt, ich habe andere Karten genommen und ich musste mich halt damit befassen. Es ist ein, also für einen Roguelike geht es einfach wahnsinnig lang. Dessen muss man sich bewusst sein. Man hat natürlich die Möglichkeit, jederzeit aufzuhören und dann kann man, dann speichert das Spiel und dann kann man an der Stelle fortsetzen. Aber es hat jetzt nicht diesen Flow, wie ich jetzt, keine Ahnung, einen Run and Slay the Spire oder Isaac, wo ich weiß, ich spiele das jetzt 40 Minuten und bin dann durch damit. Sondern das ist schon hier eine längere Reise, die okay, man hat.
Also auch, ne, auch wieder, was wir vorhin vielleicht erwähnt haben, ne, Genres überschneiden sich natürlich. Roguelike bei Inculinati, ich habe es, glaube ich, richtig ausgesprochen.
Yeah.
Roguelike, also eher vielleicht ein bisschen weiter hinten als Genre, als Tag bei Steam, ne, ist vielleicht jetzt nichts, was man, wenn man jetzt Roguelike als Genre ziehen würde, als Spiel wählen würde, ne, aber hat natürlich trotzdem Elemente davon. Okay.
Ja.
Klingt sehr spannend.
Es ist ja auch was, also als du das für mich ausgesucht hast, da wusste ich noch gar nicht, dass das ein Roguelike ist.
Ja, ich auch nicht.
Ist auch in den Text, auch nicht, ja. In den Text ist es auch ziemlich weit hinten, weil es natürlich die rundenbasierte Taktik und dieser Stil, der dominiert die Tags. Und ich war dann so ehrlicherweise positiv überrascht, dass es so ist, weil ich das natürlich ein Fan bin davon, weil ich halt mir so dachte, ja geil, da spiele ich einfach mal so drauf los, weil in Roguelike kann man ja ganz gut spielen. Ja, und dann saß ich da. Ich habe das so nachts irgendwie angefangen und dann habe ich bis 4 Uhr morgens plötzlich einen Run gespielt, der erste, und habe das dann gespielt. Lustigerweise haben sogar die Kämpfe, die haben noch eine Mechanik, um sicherzustellen, dass die Kämpfe nicht zu lange gehen. Nämlich, es gibt da so eine Art, ja, wie so eine Art Sudden-Death-Modus. Ne? Am Anfang des Kampfes wird dir angezeigt, wie viele Kapitel du zur Verfügung hast. Und dann breitet sich ein sogenanntes apokalyptisches Feuer aus.
Ach du meine Güte.
Ja, das
also
ist so.
Also die Buchseiten verbrennen tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Dann gibt es nicht so wie nicht nur die Feuerfunken, sondern da ist dann tatsächlich ein echtes Feuer. Das wird in der Regel so, geht das dann von außen nach innen. Und alles, was seine Runde, oder alles, was dieses Feuer berührt, stirbt sofort. Und üblicherweise startet man, die eigene Einheit startet halt auch so nah am Rand. Man kann sie halt auch so immer so um ein Feld nach links oder rechts verschieben. Aber das sorgt halt natürlich dafür, dass es dann irgendwann eng wird auf dem Schlachtfeld, wenn man zu lange kämpft.
Also gedanklich, Zone, Feuer, ich mache einen Haken bei Battle Royale. Ja,
also, ja aber wie gesagt, das ist mir nicht ein einziges Mal passiert, ja, dass ich okay. da in Gefahr war. Also es ist schon mal gekommen, das Feuer, so ist es nicht, ne? Aber das ist jetzt, dafür sorgen sie halt, dass es dann halt eben nicht 10, 12 Kapitel für Logisch. Den Kampf gibt, ja. weil dann dauert der Run plötzlich, dann schaffe ich in 8 Stunden nur noch
ja.
einen Run.
Ja.
Ansonsten, wie man vielleicht raushört, ne, ich habe jetzt 2 Runs, ist einfach 2-mal geschafft. Der Schwierigkeitsgrad scheint nicht sonderlich hoch zu sein, denn ich würde mir jetzt mal kein Naturtalent attestieren in diesem Genre. Und gespielt habe ich nämlich, also es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, gespielt habe ich auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Das ist der 2. von 4. Also es gibt noch einen einfacheren und noch 2 kompliziertere. Und was diese Schwierigkeitsgrade, also normal, ist auch mal dann wieder alles, auch hier gibt's wahnsinnig viel Text. Ne, also, wie viele Sätze sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Sätze Beschreibung, was dieser Schwierigkeitsgrad macht. Und normal ist schon beschrieben für Spieler und Spielerinnen mit wenig Strategiespielerfahrung. Und das legt halt fest, wie viel Gesundheit hat man, wie viel Tinte hat man zu Beginn eines Kampfes, wie viel heilt man nach jedem Kampf und mit wie vielen sogenannten Schreibfedern man startet. Das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Eine Schreibfeder ist so eine Art, wie so ein Continue. Wenn man verliert einen Kampf, dann verliert man eine Schreibfeder. Und man hat dann die Möglichkeit, diesen Kampf nochmal zu versuchen oder auch zu fliehen und einfach weiterzumachen. So als hätte, also dann kriegt man zwar die Belohnung nicht, aber man kann dann einfach weitergehen. Was ich in einem Roguelike so in der Form noch nicht gesehen habe, dass man einfach nicht dann tot ist, sondern dass man einfach weitermachen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich diese Runs so geschafft habe, weil ich habe immer meine Schreibfedern auch eingesetzt. Da waren immer an einer Stelle, bin ich an so einen fiesen Encounter gekommen, die mich so heftig fertig gemacht haben. Und auch, weil ich dramatische Fehler gemacht habe, weil ich Fähigkeiten trotz des vielen Erklärungstextes nicht richtig verstanden habe und so. Wo ich mir dann auch, ich war da wahnsinnig, habe mich auch geärgert. Ach, wie dumm bin ich denn hier? Ich trottel, hätte ich wieder Kackfehler gemacht. Aber jedes Mal habe ich tatsächlich dank dieser Schreibfeder dann doch noch weiterspielen können. Und das war dann gar nicht so schlimm und bin dann auch immer bis zum Ende gekommen. Und die Endkämpfe waren lustigerweise, dann habe ich das Gefühl, oft leichter als manche Sachen davor.
Das klingt wirklich sehr spannend. Also es ist ja definitiv was, in das ich gerne mal reinschauen wollen würde.
Also ich kann es wirklich empfehlen. Also es gibt übrigens auch noch ein Easter Egg aus Pentiment.
Oh, schön, das passt ja, das passt ja optisch auch.
Das ist sehr, sehr gut, also das haben ja die Macher sich auch gedacht.
Ach, toll.
Und da gibt es dann auch ein Easter Egg in der Charakterauswahl, ja, kann man nämlich den Andreas aus Pentiment auswählen.
Ach, cool.
Dann ist die eigene Figur eben dieser Andreas.
Ah, das ist ja schön, sehr schön.
Es gibt auch einen Supporter-Pack, was man kaufen kann bei Steam. Und wenn mir das Spiel so gut gefallen hat, habe ich das auch jetzt einfach mal gekauft. Da kriegt man noch so ein paar kosmetische Dinge, die man im Spiel verwenden kann. Und da ich das so charmant finde, was die hier hergezaubert haben, habe ich es einfach mal zugeschlagen.
Klingt definitiv unterstützenswert. Ja. Ja,
warum ist es cool? Der Stil ist einfach wunderschön. Wie gesagt, ja, guckt euch an, wie das Spiel aussieht. Dann werdet ihr sofort verstehen, was ich meine. Sowas hat man noch nicht gesehen. Das ist einfach was ganz Besonderes und Tolles. Die Kämpfe sind herausfordernd und abwechslungsreich wegen der vielen verschiedenen Einheiten. Finde ich super. Das ist, kein Kampf ist so ein bisschen wie der andere, habe ich das Gefühl. Gut, habe jetzt 2 Runs gemacht, ne? Wird natürlich irgendwann, denkt man sich, ja gut, den Encounter habe ich jetzt schon 12 Mal gesehen. Aber gerade, ich meine, ich habe jetzt 8 Stunden gespielt und werde auf jeden Fall noch weitere Runs machen. Auch ohne Podcast, kann ich sagen. Aber man muss auch, ne, teilweise ist einfach sehr erschlagen, ne, weil man seitenweise irgendwelche Tooltips und Mouse-Over-Infos lesen muss mit den ganzen Effekten und Fähigkeiten und das einfach dadurch sehr lange dauert. Muss man so ein bisschen die Ausdauer haben. Aber ich vermute mal, wenn man dann die Erfahrung mal, die Einheiten alle mal gesehen hat, dann geht das auch mit Sicherheit schneller. Und ne, die KI ist gut. Die nutzt auch Fehler, die man macht, aus. Also wenn du da deine Einheit an den Rand stellst, na ja, dann sagt der Dankeschön und schubst die auch runter. Aber sie macht auch selbst mal dramatische Fehler. Ich weiß nicht, ob es am Schwierigkeitsgrad liegt oder ob die KI dann auch mit der Komplexität so ein bisschen überfordert ist. Manchmal macht sie auch total dumme Sachen. Man kriegt so ein bisschen raus irgendwann, was die KI priorisiert. Und das ist dann eigentlich ganz, ganz gut. Also insgesamt kann ich echt sagen, absolut zu empfehlen. Und ich bin sehr dankbar, dass du das ausgesucht hast. Denn ich weiß nicht, also ich meine, habe ich halt über irgendeinen Bundle mal reinbekommen. Ich weiß nicht, wann ich das sonst mal gespielt hätte, weil das zwar cool aussieht und so, aber ich hätte wahrscheinlich noch ewig gedauert. Deswegen, Dankeschön, Tini. Hast du sehr toll ausgesucht.
Ja, sehr gerne natürlich. Ne? Wir werden das sicherlich noch häufiger sagen, aber ich bin sehr froh, dass wir diesen Genre-Shuffle, den wir hier machen, nutzen, um eben solche Spiele auszugraben. Ne? Klar, Mutiny Zero ist vielleicht auch ne, unter vielleicht Turn-Based-Tactics-Fans auch vielleicht was Bekanntes, aber ne, für uns, die jetzt dieses Genre vielleicht nicht so häufig spielen und uns vielleicht auch nicht bewusst Spiele aus diesem Genre aussuchen, da gehen natürlich solche Perlen auch komplett unter. Ne? Spiele, die halt vielleicht nicht Hardcore-Taktik oder Hardcore-Strategiespiele sind, die man vielleicht nur als Super-Dollar-Genre-Enthusiast genießen kann, sondern eben auch sowas, ne, was ein bisschen zugänglicher ist, ein bisschen abwechslungsreicher. Sowas spielt man ja sonst nicht. Und deswegen bin ich ja immer ganz froh, wenn wir uns sowas zulosen und dann auch tatsächlich auch so viel Freude daran haben.
Wobei es sicherlich auch Genres geben wird, wo wir wahrscheinlich ein halbes Bachelorstudium erst machen müssen, um zu begreifen, wie das funktioniert. Aber mal sehen, wann das der Fall sein wird.
Ja, mal sehen. Ja.
Das ist wahrscheinlich jetzt ein gutes Stichwort, um mal zu gucken, was machen wir denn nächste Mal?
Ich werde jedes Mal nervös, wenn wir das
nicht probieren. Ja, ich bin jetzt aufgeregt.
Jedes Mal nervös. Aber es ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich wieder unseren Tab offen. Turn-Based Tactics habe ich natürlich rausgelöscht. Ich klicke ganz klassisch wieder ein paar Mal auf Mischen. Mhm. Es wird ein bisschen durchgemischt.
Okay. Shake it.
Genau, es wird durchgeshaked. Bist du bereit?
Ja.
Okay, ich starte das Rad in 3, 2, 1.
Bitte was Gutes. Oh no.
Ja, nein, das ist hallo. Wir haben das ganz wundervolle Genre Pinball.
Ach du meine Güte. Okay.
Das ist ja, also das ist, ich glaube, das wird Spaß machen. Habe ich jetzt erstmal Bock drauf, muss ich ehrlicherweise. Mal was ganz anderes natürlich, ne? Witzigerweise spiele ich ja sogar privaten Pinball-Spiel. Ja?
Ach so.
Muss gerade mal gucken, wie heißt das denn? Wo habe ich es? Flip Up, tolles Pinball. Ist eine Mischung aus Pinball-Automat und Jump King. Lassen wir da mal außen vor. Ich würde es dir natürlich trotzdem gerne zulosen, aber ich muss es ja auch erstmal noch durchspielen. Aber Pinball als Genre.
Ich bin gespannt, was du mir da dann zuteilst. Ich werde dann auch mal in mich gehen.
Ja, sehr gut.
Und dann würde ich sagen, lass uns an dieser Stelle mal gut sein.
Jawohl.
Ich bedanke mich, dass du hier bei mir warst wieder.
Gerne wieder.
Dass wir hier so schön über unsere Spiele sprechen konnten. Und ich freue mich ganz doll dann aufs nächste Mal.
Ja, ich mir auch.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.